Was, wenn etwas, das eigentlich gut einschätzbar war, auf einmal unberechenbar wird? El Niño, das ist ein Wetterphänomen, das viele Regionen auf der Welt immer wieder trifft. Das ist nicht neu. Aber gerade ist es anders als sonst. Und das hat schwerwiegende Folgen für Menschen in Australien, Peru und letztlich auch in Deutschland. Warum, das erzählen wir euch heute bei 11KM. ARD Südostasien-Korrespondentin Jennifer Johnston war in Australien unterwegs, wo Bauern aus Angst vor El Niño ihre Schafe getötet haben. Und dann kam doch alles ganz anders. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 15. März.
Hallo Jennifer.
Hallo aus Singapur.
Ich war im August vergangenen Jahres bei Timothy Kemp, einem Avocado-Farmer in Australien. Der lebt so ungefähr 2 Stunden mit dem Auto entfernt, nördlich von Sydney. Und als ich da angekommen bin, da hat mich ein Mann begrüßt mit schwarzer Käppi und so einem weißen Rauschebart. Und der hat mich dann direkt mitgenommen auf seinem Pickup-Truck und seinen 2 Hunden hinten auf der Ladefläche und hat mir sein Land gezeigt.
So around us, coming onto our property, we have citrus and we have avocados to the east of the property, which is beside us, and also avocados behind us.
Und da sind wir wirklich an Avocado-Bäumen vorbeigefahren, in Reih und Glied wirklich so weit das Auge reicht. In guten Zeiten wachsen da bei ihm 3000 Avocado-Bäume. Ich habe aber auch schon gemerkt, dass es ganz schön trocken ist da, weil als wir ausgestiegen sind, da hat das Gras unter meinen Schuhen schon ziemlich geknackt.
Aber Hitze und Trockenheit sind ja auch eigentlich ganz normal in weiten Teilen von Australien, oder?
Australien ist einfach ein Land der Klimaextreme. Also es gibt immer wieder verheerende Buschbrände, dann wieder starke Regenfälle, Überschwemmungen. Die Extreme wechseln sich ab. Es ist teilweise sogar so, dass es dann an der Ostküste massive Überschwemmungen gibt und gleichzeitig an der Westküste aber Trockenheit und massive Buschbrände. Es ist einfach ein riesiger Kontinent. Und diese Extreme, die kommen immer wieder. Und daher sagt Timothy Kemp auch, oder er hat das ganz schön verglichen, dass das ist, wie wenn man mit einem preisgekrönten Boxer in den Ring steigt und dann immer wieder von rechts und von links und von rechts und von links einen im Prinzip auf die Nase bekommt und das einen dann am Ende doch ganz schön mitnimmt.
It's kind of like going into a fight with a prize fighter. And if you get a couple of hits, then you can take it and that's not too bad. But when you get hit really hard from the left and the right, then it's going to knock you down eventually.
Als ich da ihn besucht habe und hingefahren bin, habe ich rechts und links an der Straße noch ganz viele schwarze, verkohlte Stämme gesehen. Die sehen wirklich aus wie Holzkohle. Fühlt sich auch ein bisschen so an, wenn man den Stamm berührt. Die sind einfach noch aus dem Jahr 2019-20.
Australien kämpft weiter gegen Rekordhitze und verheerende Buschbrände.
Als es diese ganz massiven Buschfeuer in Australien gab und ja eine Fläche verbrannt ist, ungefähr 8-mal so groß wie Nordrhein-Westfalen und mehr als 1 Milliarde Tiere gestorben sind.
Seit September wüten die Buschbrände im Süden und im Osten Australiens. Sie haben bereits mindestens 3 Millionen Hektar Land niedergebrannt.
Da hat man schreckliche Bilder gesehen, ne? Von ganz vielen Tieren, Häusern, Feldern. Da hat man immer gesagt, Australien brennt quasi, ne? Das war ja vor ein paar Jahren.
Genau, man hatte diese Bilder von Koalas mit verbrannten Pfoten. Man hatte den Himmel, der rot gefärbt war, auch in Sydney über dem Opernhaus. Also das war wirklich eine ganz schreckliche Zeit. Und auch er sagt, ja, er hatte damals halt Todesangst und hat mir auch gesagt, ja, sein Herz klopft immer noch, wenn er nur daran denkt, weil er damals einfach hätte alles verlieren können.
And we were dead scared, to tell the truth. It gives me goosebumps to think about it. But yeah, we could have lost everything.
Es ist ganz nah an seine Farm rangekommen, aber am Ende hat der Wind gedreht und seine Farm wurde glücklicherweise verschont. Am Ende geht es da um Leben und Tod. Timothy hat einfach in den vergangenen 4 Jahren wirklich Extreme erlebt. Extreme Trockenheit, dann extrem nasse Jahre. Und das, was er sich wünschen würde, ist einfach wirklich mal wieder so ein ganz normaler Sommer.
We just want a few years of average, and I don't know whether will we ever get that again. I don't know, but some nice average summers would be really welcome.
Aber danach sieht's gerade nicht aus, weil Timothy steckt mitten in dem Wetterphänomen El Niño.
The Bureau is today declaring that an El Niño event is underway in the Pacific Ocean.
Das Wetterphänomen El Niño wird vermutlich das ganze Jahr über anhalten, das sagt die Weltorganisation für Meteorologie, WMO.
Rohstoffexperten gehen davon aus, dass die Weizenernte in Down Under in diesem Jahr wegen El Niño deutlich geringer als sonst ausfallen wird.
El Niño ist ein natürliches Wetterphänomen, das alle 2 bis 7 Jahre immer wieder auftritt. Und das wurde im Juni vergangenen Jahres offiziell ausgerufen und dauert ungefähr ein Jahr. Also das heißt, wir befinden uns da gerade mittendrin. El Niño findet statt im Pazifik, also dem größten Ozean der Welt. Wenn man sich das einmal auf einer Weltkugel vorstellt und die mal so im inneren Auge dreht, dann sieht man einfach, dass die halbe Welt mit dem Pazifik bedeckt ist. Und da spielt sich dieses Wetterphänomen ab. Normalerweise weht der Wind von Ost nach West, also von der Küste Südamerikas nach Australien und bringt damit auch warmes Oberflächenwasser vor die Küste Australiens. Jetzt, wenn wir El Niño haben, dreht sich das Ganze um. Also es ist ein bisschen so, als hätte jemand den Föhn ausgestellt. Diese Passatwinde, die werden schwächer und drehen sich teilweise sogar um. Das heißt, dass der Wind jetzt von West, also Australien, nach Ost, nach Südamerika drückt und damit immer mehr warmes Oberflächenwasser sich aufstaut vor der Küste Südamerikas.
Und was heißt das dann? Also was hat das dann für Auswirkungen?
Das bringt im Prinzip wirklich alles total durcheinander. Das heißt, da, wo es normalerweise trocken ist, da regnet's. Da, wo es normalerweise regnet, da ist es trocken. Und es ist halt so, es ist halt nicht nur die Luft, sondern es ist vor allem dieses warme Oberflächenwasser. Das heißt, das verdunstet, es entstehen Wolken und es entsteht Regen. Das heißt, in so einer Phase hat man dann einfach in Südamerika stärkere Regenfälle, Zyklone, Überflutungen und in Australien an der Küste vor allem Dürre, Trockenheit, Gefahr von Buschbränden.
Verstehe. Das heißt, Regen- und Trockenzeiten verschieben sich, verstärken sich. Wie können sich Farmer wie Timothy überhaupt darauf vorbereiten?
Timothy ist davon wirklich sehr stark betroffen, weil seine Avocados einfach sehr viel Wasser brauchen. Und er hatte zum Beispiel, das hat er mir gezeigt, eine ganz ausgetüftelte Bewässerungsanlage. Ganz viele Rohre und Schläuche verliefen da wirklich am Ende unter jeden Baum. Also wirklich unter jedem dieser 3000 Bäume, bis zu 3000 Bäume, stand so ein kleiner Sprinkler, der sich dann dreht und den Avocado-Baum bewässert, wo er sich dann halt vorbereitet hat auf diese sehr trockene Zeit. Bewässerung ist für ihn sehr, sehr wichtig zur Vorbereitung, genug Wasservorrat auch einfach da zu haben. Und auch Feuerschneisen zu schaffen, weil die Region ist immer wieder von Buschbränden betroffen. Die nennen das Backburning. Also sie brennen grün zurück, also alles, was niedrig wächst, nicht die hohen Bäume. Und sie setzen ganz gezielt Feuer. Er sagt, er macht das dann ein paar Mal und immer so etwa eine Fläche so groß wie 2, 3 Fußballfelder. Weil er sagt, mehrere kleine Feuer, die sind nicht so verheerend wie ein ganz großes, was außer Kontrolle gerät. Weil diese kleinen Feuer, die er setzt, die setzt er zu einer Zeit, die gut ist, wo es zum Beispiel nicht so windig ist, wo er das gut kontrolliert abbrennen kann. Und dann eben, wenn dann ein großes Feuer kommt, es da nicht mehr so viel Futter findet, um sich dann wirklich durchzufressen bis eben zu seiner Farm. Das haben auch schon die Indigenen Australiens früher gemacht. Und so langsam verbreitet sich dieses Wissen eben auch in der restlichen australischen Bevölkerung, dass das eigentlich eine ziemlich gute, intelligente Methode ist, um zu kontrollieren, dass Feuer nicht außer Kontrolle geraten.
Das sind also Maßnahmen, die dort in der Vergangenheit funktioniert haben. Aber jetzt scheint es ja so zu sein, dass El Niño in Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel noch größer wird. Was weiß man darüber, wie das zusammenhängt?
In Melbourne habe ich auch Mandy Freund getroffen. Das ist eine Klimawissenschaftlerin, die sich schon seit Jahren damit beschäftigt, wie sich El Niño verändert über die Jahre.
Ich bin Mandy Freund. Ich arbeite am CSIRO, in Australien.
Und sie sagt, was die Daten derzeit zeigen, ist, dass dieses El Niño-Event zu den stärksten, zu den extremsten gehört seit 1950 und gegebenenfalls sogar das stärkste werden könnte.
Diese starken El Niños, wie wir dieses Jahr haben, hatten wir drei zuvor. Das heißt, Verallgemeinerungen zu treffen von diesen drei Events ist nicht ganz so einfach. Es gehört zu einem der starken, wahrscheinlich eines der stärksten Events, was wir bis jetzt beobachtet haben. Also das sind natürlich ganz frische Daten, die wir da sehen. Aber von dem, was wir jetzt so sehen, sticht dieses El Niño wirklich heraus.
Und warum ist es jetzt so besonders schlimm? Ist es direkt die Vermutung, hängt das mit der Erderwärmung zusammen, mit dem Klimawandel?
Es hängt zusammen oder beeinflusst sich. Der Klimawandel ist aber nicht die Ursache für El Niño. El Niño ist wirklich ein ganz natürliches Phänomen, was regelmäßig auftritt und auch nur vorübergehend auftritt. Anders als der menschengemachte Klimawandel, die Erderwärmung, die ist ja da und geht auch erstmal nicht wieder weg. Wir können sie ja nur begrenzen. Bei El Niño ist es so, El Niño verstärkt den Klimawandel, weil El Niño trifft ja sozusagen auf eine Welt, die eh schon warm, wärmer ist. Und wenn jetzt El Niño noch oben drauf kommt, dann wird die Welt eben noch wärmer. Und wenn wir auf das Jahr 2023 schauen, in dem El Niño ausgerufen wurde, das war ja auch das wärmste Jahr seit Aufzeichnung. Und wir haben viele, viele Rekorde gesehen, die in diesem Jahr gebrochen wurden. Und dann wird auch gerade daran geforscht, inwiefern der Klimawandel dann wiederum El Niño beeinflusst, also sozusagen die Wechselwirkung da stattfindet. Und da zeigt sich einfach, dass El Niño aufgrund des Klimawandels häufiger auftritt und auch heftiger vorkommt.
Also wir wissen mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die El Niño-Events stärker werden. Also das können wir schon beobachten, dass die einfach extremer werden. Wir wissen auch, dass die wahrscheinlich häufiger werden. Aber wir haben noch nicht so ein richtiges Bild, warum.
El Niño bringt also an sich schon extremes Wetter, das Ganze noch verstärkt durch die Klimakrise. Dabei klingt ja der Name El Niño, also der Junge, so vom Namen her erstmal relativ harmlos. Warum heißt das überhaupt so?
Den Namen El Niño, den sollen peruanische Fischer diesem Wetterphänomen gegeben haben, weil sie dieses Phänomen einfach rund um die Weihnachtszeit beobachtet haben, dass es auf einmal wärmer wurde, Fischbestände ausblieben und sie haben es dann tatsächlich El Niño getauft, der Junge eben an Anlehnung an das Christkind, weil es rund um Weihnachten auftritt. Das heißt, rund um Weihnachten im Dezember ist normalerweise der Peak von El Niño.
Okay, also es fängt im Juni an und hat dann rund um Weihnachten den Höhepunkt quasi.
Genau, es baut sich dann auf ab Juni bis Weihnachten und schwächt sich dann ab Februar, März dann wieder ab und läuft dann im Juni ungefähr spätestens wieder aus.
Jetzt sind die Menschen in Australien also noch immer mittendrin in diesem El Niño. Bei Timothy warst du ja im August, da hat er sich vorbereitet. Wie geht's den Bauern in Australien denn jetzt im Moment?
Ich bin nochmal nach Australien gereist im Februar diesen Jahres und war da in Tasmanien bei James und Tani McChain. Das sind Schafzüchter und als ich die besucht habe, bin ich mit dem Wagen abgebogen von der Hauptstraße und dann lange, lange Feldwege gefahren, um bei den beiden anzukommen. Da sind mir auch ständig Schafe vors Auto gelaufen, weil die da einfach wirklich frei rumlaufen, nicht von Zäunen eingeschlossen sind. Und das ist einfach wirklich auch eine sehr schöne Landschaft. Ganz hügelig, niedrige Büsche. Aber ich habe auch schon gesehen, das scheint hier schon auch trocken zu sein. Und er hat mir dann auch sein Land gezeigt, da hat er auf einen Hügel gezeigt und gesagt, ja, hier siehst du diese gelbe, trockene Fläche.
Right here where we're standing, yes. Yep. Yeah, it's a little bit dry underfoot. We've had a couple of weeks of not much rain, virtually no rain the last couple of weeks and a lot of wind, dry sort of wind, so.
Das sind so die ersten Anzeichen, dass der Boden wirklich austrocknet.
If you look at the hillsides though, you know, you can see there's just some patches starting to turn yellow. So that's usually an early indication for us that the soil moisture is getting low.
Der braucht Regen, damit das Gras wächst und seine Schafe etwas zu fressen haben.
Also James, der Schafbauer, sieht, wie die Wiesen um ihn rum vertrocknen. Gibt es irgendwas, was er da machen kann? Oder muss er dabei quasi ohnmächtig zugucken?
Er kann natürlich auch Getreide einkaufen und die Schafe füttern. Da hat er mir auch so ein großes Silo gezeigt, was er gefüllt hat, wo er dann mit einem Anhänger so über die Wiese fährt und dann halt dieses Getreide verteilt wird als alternatives Futter. Aber das ist natürlich total teuer, das können sich nicht alle leisten. Man kann diese Wiesen nicht künstlich bewässern, so wie der Avocado-Farmer. Das geht da einfach nicht. Das heißt, da sind viele Pferdezüchter, Schafzüchter, die die Kühe haben, wirklich unter Druck und müssen teilweise dann auch, wenn sie wissen, oh, da droht jetzt so eine Dürrezeit, die verkaufen dann ihre Tiere auch möglichst früh. Was dann aber dazu auch geführt hat, dass die Preise für Fleisch wirklich wahnsinnig im Keller waren, kurz nachdem El Niño ausgerufen wurde.
Das heißt, nach der Ankündigung von El Niño wurden die Tiere schon präventiv verkauft, weil die Bauern Sorge haben, die Tiere nicht mehr ernähren zu können, obwohl die Preise dann fallen.
Die verkaufen mit Verlust und teilweise bekommen sie, wenn es ganz extrem wird, sogar gar nicht verkauft. Und dann bleibt den Farmern wirklich gar nichts anderes übrig, als ihre eigenen Tiere ja zu töten, weil sie sie einfach gar nicht mehr durchbringen können über den Sommer, weil sie nicht genug Futter haben und sie sie auch nicht verhungern lassen können. Und da hat Tani McChain ja gesagt, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit für Farmer, psychisch total problematisch. Und da sagt sie auch, ja, da muss man eigentlich besser, sollte man den Nachbarn fragen, dass der das für einen übernimmt.
El Niño obviously is one of the bigger drivers of drought. And if they do get, you know, to the point of they needing to cull their own stock, that's devastating for farmers. But when farmers need to cull their own stock, I think it's really important that you don't do that. You don't cull your own. You know, if your neighbor can come and do the culling on your farm, it's just a lot less of an emotional toll.
Damit man das psychisch besser aushält, weil sowas vermutlich kein Farmer wirklich übers Herz bringen kann. Ja, und das psychisch einfach sehr, sehr viel mit einem macht. Und James McChain, der hat da ein ganz gutes Bild benutzt, finde ich. Er hat gesagt, das ist wie ja der Frosch im Kochtopf, der langsam gekocht wird, es am Anfang aber gar nicht merkt, sondern erst dann, wenn es zu spät wird. Ja, und er sagt ja, ich war dieser Frosch im Kochtopf.
Working in a very dynamic business with just the same sort of financial pressures that other businesses have, except there's so many things outside of your control. And then, you know, when things just aren't seeming to go right, the pressure just builds up a little bit like a frog in a pot. And yeah, I can speak from experience here. I've felt this and I was the frog in the pot. I suffered some depression a few years ago, which I didn't even know.
Ich war selbst depressiv und habe das am Anfang gar nicht gemerkt, weil mir das auch alles zu viel wurde. Da geht es tatsächlich vielen Farmern nicht gut. Es gibt eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr unter Farmern, wo tatsächlich 30%, also fast ein Drittel gesagt haben, sie haben sich selbst verletzt oder sogar einen Suizidversuch begangen. Alle 10 Tage tatsächlich begeht ein Farmer in Australien Suizid. Und das ist eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit als im Durchschnitt der australischen Bevölkerung. Also das ist wirklich ein massives Problem.
Ein Drittel, das ist sehr, sehr viel, oder?
Das ist sehr, sehr viel. Ich konnte das auch selbst nicht glauben und habe dann mit verschiedenen Farmern darüber gesprochen, die alle gesagt haben, gut, die Zahlen haben wir selbst auch nicht erhoben. Aber ja, es ist ein massives Problem. Jeder kennt irgendwie jemanden. Und was ich da halt auch wirklich erschreckend fand, ist, dass als Hauptgrund für ihre Sorgen wirklich Wetter- und Naturkatastrophen angegeben wurden. Weil einfach fast alle Farmer in Australien von diesen Katastrophenwetterextremen betroffen sind. Und halt auch psychologisch, mental da extrem drunter leiden. Weil so viel unvorhersehbar ist. Auch solche Wetterereignisse wie El Niño, man kann es nicht kontrollieren, man kann es nicht ändern. Man ist im ganzen Jahr so ausgeliefert. Und da steigt der Druck dann immer weiter auf Farmer bei diesen extremen Wetterereignissen.
Also ich finde, hier wird klar, Schwankungen in einem gewissen Rahmen sind das eine. Wenn die Schwankungen den Rahmen verlassen, so wie bei den australischen Farmern in den letzten Jahren, dann wird es mitunter echt lebensbedrohlich. Wie ist das denn bei den Farmern in Tasmanien, die du besucht hast?
Bei James und Tani McChain war das nicht so. Wenn man jetzt zurückschaut, ist alles halt auch etwas anders gekommen, als vorhergesagt wurde letztes Jahr im Juni. El Niño hat sich herausgestellt, lief ganz anders, hat sich nicht an sein Drehbuch gehalten, so wie es normalerweise ablaufen sollte. Es war tatsächlich sehr trocken im Juli, August, September. Und dann kam es zum ersten Regen und Richtung Weihnachten, wo es ja sozusagen am trockensten sein soll, kam es sogar zu massiven Sturmfluten, zum Zyklon Jasper ganz im Norden rund um Cairns. Das heißt, es gab am Ende dann doch mehr Regen, als die Farmer erwartet hatten.
Okay, also diese Befürchtung, dass das das schlimmste El Niño aller Zeiten wird oder dass El Niño diesmal ganz besonders schlimm ist, das ist jetzt gar nicht so gekommen.
Der Höhepunkt ist durch und für Australien, muss man sagen, ist es wirklich glimpflich ausgegangen und besser, als sie alle erwartet hatten. Wo aber auch viele Farmer eigentlich der Meteorologiebehörde Vorwürfe machen, weil sie sagen, jetzt habe ich so viel Futter gekauft. Ich habe vielleicht meine Tiere zu wahnsinnig schlechten Preisen verkauft, um vorbereitet zu sein. Und eigentlich hätte ich sie auch gut durchgebracht.
Wundert mich eigentlich so ein bisschen, ne? Man denkt doch, naja, das ist ein Phänomen, das tritt jetzt nicht zum ersten Mal auf. Wie kann das denn sein, dass man sich da so geirrt hat?
Erstmal verteidigen sich die Meteorologiebehörden damit, dass sie sagen, es sind nur Wahrscheinlichkeiten. El Niño kann zu 60% sehr, sehr trockenes Wetter mit sich bringen, aber dann eben auch zu 40% kann es doch regnerischer werden. Am Ende sind es einfach Wahrscheinlichkeiten. Es war extrem trocken, dann ist es umgeschlagen, was wohl auch damit zu tun hat, dass in der Zeit einfach noch ja andere Klimaphänomene, sozusagen die Cousins und Cousinen von El Niño mit aufgetreten sind, die sonst eigentlich nie gleichzeitig stattfinden und dann sich Winde halt so geändert haben, dass es eben doch feuchte Luft an Land gepresst hat und es halt dann zu Zyklonen und zu schweren Regenfällen gekommen ist.
Und James und Tani, die Schafbauern, die hatten ja schon mit einer heftigen Dürre gerechnet. Wie lief's denn bei denen?
Die beiden sind einfach total erleichtert, weil sie ihre Schafe einfach gut durch diese Monate bekommen haben, weil es nach einer anfänglichen Trockenheit dann eben doch geregnet hat und sie genug Gras für ihre Schafe hatten, auch nicht groß zufüttern mussten. Das heißt, die Silos mit dem angekauften Getreide, die sind einfach wirklich noch total voll. Und sie sagen aber auch, vor allem James, ja, es lässt sich einfach wirklich total schwer vorhersagen. Seine Kristallkugel sei da so ein bisschen beschlagen.
This year has been quite different. So they predicted an El Niño. It started to dry out. We certainly got a dry spring here in Tasmania, but then it started raining again. I'm not sure what next year is going to do because my crystal ball is a little bit foggy.
Wie war das bei dem Avocado-Bauern, den du getroffen hast? Wie war es bei dem?
Den habe ich dann ein halbes Jahr später jetzt vor kurzem angerufen und dann hat er mir am Telefon erzählt, wie es war und sagte, ja, ich muss mich wirklich zusammenreißen, nicht zu lachen, weil kurz nachdem ich ihn da getroffen hatte, hat es mehr oder weniger angefangen zu regnen. Also es lief dann alles halt besser, als er sich vorgestellt hat. Und als ich mit ihm da gesprochen habe am Telefon, tobte auch ein ziemlicher Sturm und Regen bei ihm im Hintergrund.
Shortly after we spoke last, they did announce it. And then it wasn't more than a week later, it started to rain. And it's been quite wet.
Nichtsdestotrotz ist es eines der schwersten, extremsten El Niño-Ereignisse seit 1950.
Die brasilianische Amazonasregion leidet unter einer extremen Dürre. Das liegt auch am Klimaphänomen El Niño.
Nach tagelangen verheerenden Waldbränden stehen viele in Chile vor dem Nichts. Etwa 15.000 Häuser wurden beschädigt oder völlig zerstört.
Wegen der Extremtemperaturen haben Klimaexperten der Weltwetterorganisation jetzt Alarm geschlagen. Nie zuvor sei die erste Juliwoche so heiß wie in diesem Jahr gewesen.
Wenn wir jetzt aber mal schauen, wie es sich weltweit ausgewirkt hat, also wenn wir auf Südamerika schauen, da wo es ja zu schweren Regenfällen und Sturmfluten kommen soll, da hat es auch viel geregnet. Peru zum Beispiel gab es sehr, sehr viel Regen, es war sehr warm, sie hatten einen riesigen Dengue-Fieberausbruch mit ja rund 400 Toten. Der Amazonas, da war alles trockener, Flussdelfine sind massenweise gestorben, weil die Flusspegel zu niedrig waren, das Wasser zu warm war. Oder Extreme wie in Chile. Das war die tödlichste Feuersaison, die sie erlebt haben. Also es kommt schon zu diesen Extremen. Wenn wir jetzt auf die andere Seite des Pazifiks schauen, also Südostasien, in Indonesien war es sehr trocken, es gab Waldbrände, was sich auf die Reisernte auswirkt zum Beispiel. Auch Indien, es war sehr trocken, die haben sogar Reisexporte eingeschränkt, Preise sind hochgegangen. Auch auf den Philippinen, Reis, Mais, Zuckerrohr, die Ernte hat extrem gelitten und die Regierung helfen da jetzt zum Beispiel mit Hilfszahlungen und schicken teilweise sogar Soldaten auf die Reisfelder, um jetzt bei der Saat zu helfen.
Ein australischer Avocado-Bauer, tasmanische Schafzüchter, die sind ganz konkret von El Niño betroffen. Über die Wechselwirkung betrifft es dann aber auch Milliarden andere Menschen. Siehst du da überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten? Vielleicht von den Farmern, die du besucht hast, in Bezug auf El Niño zu lernen?
Am Ende ist es halt wirklich unvorhersehbar und wir können es nicht ändern. El Niño kommt, wir können aber die Folgen mindern und uns einfach vorbereiten. Zum Beispiel eben durch dieses Zurückbrennen in den Wäldern von Australien oder Wasservorräte anlegen, die Tanks auffüllen, da habe ich mit Farmern gesprochen, die sich breiter aufstellen. Also zum Beispiel James und Tani McChain, die haben auch einfach noch einen großen Teil Wald- und Forstwirtschaft, wo sie dann noch über den Holzverkauf Geld verdienen können. Andere so an der Ostküste, die bauen mehr Wein an, weil der braucht eher trockenes Wetter. Das heißt, wenn es dann zu feucht ist, dann eins von beiden wird dann immerhin was.
Also sich vorbereiten auf das, was kommt, auch mental. Farmer können versuchen, sich breiter aufzustellen, um Ausfälle zu kompensieren. Noch was?
Was sie machen können, ist, sich auch teilweise Hilfe zu holen. Also vor allem dann bei den Nachbarn. James und Tani zum Beispiel, die haben ein ganz gutes Netzwerk mit anderen Landwirten in der Umgebung, wo sie aber auch teilweise lange hinfahren müssen. Und weil die wirklich sehr vereinzelt, sehr isoliert leben und sonst auch mal Tage, Wochen lang niemanden sehen, außer ihre eigene Familie. Und da sagen sie, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich austauscht, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Und für Timothy Kemp ist es auch so. Er ist in dritter Generation Farmer. Da hängt ein ganzes Lebenswerk am Ende dran. Er möchte das ja weiterführen.
Ich finde, ehrlich gesagt, kriegt man so eine kleine Ahnung davon, wie sich das anfühlt, ausgeliefert zu sein, ne? Und es ist kein gutes Gefühl, würde ich sagen.
Und was ich auch beängstigend finde, ist, dass viele Klimawissenschaftler da auch sagen, ja, so ein El Niño, ja, mit diesen Wetterextremen, wie wir es dann ja jetzt hatten auch, das ist im Prinzip ein Vorgeschmack, wie es dann in Zukunft aussehen könnte, wie dann normale Jahre sein könnten, eben durch den Klimawandel. Mhm. Und die Prognose ist auch, dass 2024, also dieses Jahr, noch heißer werden könnte als 2023, weil so zeigen die Statistiken meist das Folgejahr, also nachdem El Niño ausgerufen wurde, das Jahr ist in der Regel dann eben noch wärmer.
Jennifer, danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Jennifer Johnston ist ARD-Korrespondentin im Studio Singapur und berichtet von dort aus über ganz Südostasien und Ozeanien. Für ihre Recherche über El Niño ist sie ins australische New South Wales und nach Tasmanien gereist und hat sich dort mit Farmern getroffen, die von El Niño betroffen sind. Ihre Berichte aus dem ARD-Studio findet ihr auf tagesschau.de und in der ARD-Mediathek. Die Links dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Leonie Hartke. Mitgearbeitet haben Moritz Ferle und Stefan Beuting. Produktion Jakob Böttner, Stefan Oberle und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Tschüss!